dann ist man manchmal überrascht. Wir wohnen in einer Straße und ein Ehepaar, das wir kennengelernt haben, auf einmal haben wir erfahren, dass sie auseinandergehen, dass sie sich scheiden lassen. Und wir wussten das nicht. Wir haben nicht damit gerechnet, haben das nicht geahnt. Und da kann man mal sehen, dass man oft gar nicht weiß, wie es innen drin bei uns wirklich aussieht, bei uns Menschen. Ja, und trotzdem, ich sag mal, hätte man sich doch vielleicht schon früher helfen lassen, dann wäre das vielleicht gar nicht passiert. Aber eigentlich wollen wir doch Treue. Wir wollen doch eigentlich eine tolle Beziehung. Wir wollen uns immer wieder neu mal verlieben. Auch wenn der Alltag manchmal vieles auffrisst. Wir wünschen uns doch eigentlich den Traumpartner, die perfekte Liebe. Wir sehen uns danach, angenommen zu sein. Vor einiger Zeit war ich mal im Schwimmbad. Ich bin öfters im Schwimmbad und da habe ich beiläufig, ich habe da nicht extra zugehört, aber da haben sich zwei Frauen unterhalten und die eine Frau hatte ihrer Freundin erzählt, dass sie jetzt ganz, dass sie ganz stolz wäre, sie hätte neben ihrem Mann noch einen Freund und hat ihr das so erzählt und was sie stören würde, wäre, dass ihr kleiner Sohn das irgendwie merken würde und dass er immer wieder prüfende Fragen gestellt hätte und das würde sie stören. Tja, da habe ich gedacht, der arme Mann oder die arme Ehe. Jede dritte Ehe wird geschieden, wobei wir haben manche Freunde, die lassen sich dann öfters mal scheiden, 3, 4, 5, 6 Mal. Und unsere Politiker haben da teilweise auch die Zahlen eventuell nach oben geschoben, wobei ich nicht ganz genau weiß, wie das von der Statistik her bemessen wird. Ja, aber jede dritte Ehe wird im Durchschnitt geschieden und in den Ballungsräumen jede zweite Ehe. Und immer wieder haben auch Politiker darüber nachgedacht, soll man denn nicht Ehe einfach mal begrenzen grundsätzlich? Das, was viele nennen Lebensabschnittsgefährte, Lebensabschnittsschnitzel oder was auch immer, soll man das nicht einfach mal auf 5 Jahre begrenzen? Wäre schon schräg, wenn man vielleicht so am Altar oder vorm Altar sich überlegen würde, Schatz, wie lang reicht unsere Ehe? Wie lange halten wir das durch? 7 Jahre? 5? Eins ist auf jeden Fall sehr klar, das, was man in der ersten Ehe nicht aufgearbeitet hat, wenn man das später nicht aufarbeitet, dann wird es eher schwieriger. Also die Halbwertszeit von Ehen, die verkürzt sich jedes Mal um die Hälfte. Wenn man am Anfang 10 Jahre verheiratet war, dann wirst du höchstwahrscheinlich, die nächste Ehe wird nur noch 5 Jahre halten. Und dann irgendwann denkt man sich, dann brauche ich ja gar nicht mehr heiraten. So weit sind wir. Früher hat man da hat man auf jeden Fall zusammengehalten. Es war tatsächlich auch gar nicht möglich, teilweise wirtschaftlich, einfach, dass die Frau sagen konnte, ich verlasse jetzt die Familie. Und heute habe ich manchmal den Eindruck, dass schon wenn man gar nicht mehr so verliebt ist oder so, und wenn irgendwie so eine schwierige Zeit da ist, dass man dann sagt, ja, wir haben uns getrennt, wir sind die besten Freunde immer noch. Da sage ich, warum bleibt ihr denn nicht zusammen? Wir sind die besten Freunde, aber wir haben uns in Freundschaft so getrennt. Beides Extreme, die, glaube ich, nicht ganz gut sind. Ich glaube, es ist wichtig, auch Krisen zu durchstehen. Und das Leben ist nicht immer einfach. Und es braucht Kraft. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, glaube ich, mit das Wichtigste in einer Partnerschaft ist, dass man sich immer wieder vergibt. Und wenn man den nicht kennt, der einem alles vergeben hat, alle Schuld, alles Versagen, wenn man Gott nicht persönlich kennt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht einfach ist, auch seinem Partner immer wieder zu vergeben. Dass man irgendwo an Grenzen kommt und sagt, so, jetzt reicht es. Schluss. Und um Gott soll es heute Abend auch gehen. Jesus Christus. Ich möchte heute Abend mit euch 2 Arten von Sexualität anschauen, weil ich glaube, dass das unser gesellschaftliches Leben sehr stark prägt. Davon werden wir umgeben, in den Medien, in unserer Gesellschaft, und das prägt ja auch uns. Wir sind ja auch Kinder dieser Zeit. Wir können ja nicht sagen, keine Ahnung, ich habe mich irgendwo eingeschlossen und ich habe mit der Gesellschaft um mich herum nichts zu tun. Und ich möchte gerne zwei Arten von Sexualität heute Abend vorstellen. Und das eine ist die Egosexualität. Ich nenne sie mal Egosexualität, also auf sich bezogen und ihre Folgen. Und da habe ich euch einen kurzen Film mitgebracht. Das sind drei Filmausschnitte aus einem Film von Mark Petrie. Und die verdeutlichen das sehr stark. Das wird sehr krass ausgesprochen, was aber oft wahrscheinlich gedacht wird oder gelebt wird. Und da gucken wir jetzt in diese drei kurzen Filmabschnitte hinein.
Ich verstehe es nicht.
Was denn? Isabel?
Ach, es ist immer das Gleiche. Jedes Mal, wenn ich ein Mädchen kennenlerne, finde ich sie toll, klasse. Und sobald was gelaufen ist, will ich nichts mehr von mir. Ich habe keine Lust mehr. Ist der Zauber weg.
Was denn für ein Zauber?
Ja, das ist wie früher als Kind mit dem Spielzeug. Ich wollte Masters of the Universe. Ich wollte immer Fisto haben. Als ich dann endlich bekommen habe, lag er nach einem Tag schon wieder in der Ecke. Ich wollte Moseman.
Fisto ist jetzt Isabel, oder wie?
Genau.
Weißt du was? Ich denke, du solltest dich mit so einem Scheiß gar nicht belasten. Ich meine, das einzig Wichtige ist doch, dass du so viele Alten wie möglich knallst. Was du nachher mit Fisto und Moseman machst, interessiert doch kein Schwein. Hauptsache ist, du hast in deiner Sammlung. Tag auf kommt's an.
Ich verstehe ja nicht, warum Schweine sich noch nie so richtig verknallt hat. Ich meine, während ich nach der Frau meines Lebens suche, poppt der Typ jede Woche eine andere.
Sag mal, wenn Isabel Fisto ist, wer ist dann eigentlich Moseman?
Findest du eigentlich, dass ich hübsch bin?
Klar bist du hübsch.
Auch hübscher als andere Mädels.
Ja, ich kenne viele geile Keulen. Von den ganzen geilen Keulen, die ich kenne, würde ich sagen, gehörst du zum guten Durchschnitt.
Das Durchschnitt mehr nicht.
Was willst du denn hören? Ich meine, du siehst gut aus, hast einen korrekten Arsch, hast gute Beine. Du kannst vielleicht ein paar dickere... Naja, was ich sagen will, du bist gut, aber es gibt ja noch bessere Frauen.
Ja, reiz ich dich denn kein bisschen?
Nö. Sammy? Du bist eine super geile Alte.
Komm schon, lass den Scheiß, ich kenn dich.
Nein, das ist mein Ernst. Und deshalb frage ich mich auch die ganze Zeit, warum wir eigentlich noch nicht miteinander rumgemacht haben.
Schweine, ich stehe nicht auf dich.
Das ist ja scheißegal, ich will dich ja nicht heiraten, ich will ja nur mit dir rummachen.
Ich will aber nicht mit dir rummachen.
Warum denn nicht? Was ist denn dabei? Wir können das Bett hier benutzen.
Nein.
Ach komm schon, Sammy, was ist denn so schlimm daran? Das ist doch nur Sex. Das ist das Normalste auf der ganzen Welt, das ist wie... einkaufen gehen oder Musik hören, das muss dir doch Spaß machen.
Es macht mir aber keinen Spaß.
Dir macht Sex keinen Spaß?
Nein.
Ja, das war natürlich jetzt sehr jugendlicher Slang, ab und zu auch ein bisschen unter der Gürtellinie. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Das kommt so ein bisschen durch. Bei der Egosexualität, jetzt bräuchte ich die PowerPoint gleich mal. Wolfgang, bitte. Bei der Egosexualität wird die Liebessexualität verzerrt und pervertiert. Es herrscht im Prinzip eigentlich die Auffassung, ich habe einen Trieb und der muss befriedigt werden. Egal wie. Und egal wann. Der muss gestillt werden, egal was das kostet. Und das erinnert uns aber eigentlich eher so an die Tierwelt, oder? Die zu bestimmten Paarungszeiten zusammenkommen und von ihrem Instinkt gesteuert werden. Wir werden vielleicht ein Stück weit auch vom Instinkt gesteuert, aber wir können das selber, wir können unser Verhalten kontrollieren. Sollten wir zumindest können. Als Menschen. Und zwischen Tieren und Menschen besteht da nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, Tiere haben gewisse Paarungszeiten, wo sie dann so zusammenkommen. Aber bei Menschen ist das anders. Ja, bis auf die Zeit, wo die Frau ihre Periode hat, können Menschen eigentlich immer wieder zusammenkommen und können das zusammen genießen. Bei der Egosexualität, genau, ist das oberste Ziel Ich-Befriedigung, Selbstbefriedigung. In dem Wort selber steckt das ja schon drin. Selbstbefriedigung, es geht nur um mich. Und das Problem ist, selbst wenn wir eine Partnerschaft haben und eine Ehe eingehen, dann heißt das nicht, dass sich das verändert. Es kann sein, dass es uns immer noch nur um mich selber geht. Dass es gar nicht um den anderen geht. Dabei ist doch das Geheimnis, dass das uns glücklich macht, wenn wir uns an eine andere Person verschenken. Und wenn wir eine andere Person glücklich machen. Das Geheimnis, was dabei passiert ist, dadurch, dass wir die Person, dem Partner glücklich machen wollen, dass wir dadurch selber glücklich werden. Aber es ist oft heute sehr viel egozentrisch gedacht, gelebt in der Werbung, in den Filmen und so weiter. Und die Folgen ist in dem Fall Abnutzung. Ja? Entweder man verliert die Lust an der Sexualität. Das hat die eine junge Frau jetzt so am Ende in dem letzten Film nochmal klar auf den Punkt gebracht. Oder ja, man hat einfach innerlich zugemacht. Oder man braucht immer wieder neue Reize, neue Stimulationen. Und das endet oft in Perversion. Wilhelm Pahls hat mal ein Evangelist, der weltweit sehr viel unterwegs war, auch hier in Deutschland vieles gemacht hat, der hat mal gesagt, vor der Ehe versucht der Teufel, uns Dinge anzudrehen, für die wir keine Befugnis haben. Nachdem wir verheiratet sind, versucht er das, was uns gehört, uns madig zu machen. Ich wiederhole das nochmal. Vor der Ehe versucht der Teufel, uns Dinge anzudrehen, für die wir keine Befugnis haben. Nachdem wir verheiratet sind, versucht er das, was uns gehört, uns madig zu machen. So ist das. Es gibt ja nicht nur Gott, es gibt auch so den Teufel. Und er möchte uns gerne das immer vor Augen stellen, was eigentlich nicht in Ordnung ist, was vielleicht so verboten ist. Und er preist das vielleicht ganz groß an. Und wir denken, Mann, das könnte ja spannend sein. Wenn man vielleicht schon 20, 30 Jahre verheiratet ist, Mensch, mal vielleicht einen anderen Partner zu haben. Oder wenn man jung ist, dann kann ich das total gut verstehen. Zu früheren Zeiten hat man viel, viel früher geheiratet als heute. Dass es heute eine Herausforderung ist, auch mit Sex vor der Ehe zu warten. Weil das eigentlich von Gott her gedacht ist, dass es in der Ehe stattfindet, kann ich grundsätzlich nachvollziehen, dass das eine Herausforderung ist. Nicht nur Gott gibt es gibt auch leider den Teufel. Und ich möchte gerne noch mal ein paar Sätze wiederholen von gestern, wo es auch um Liebeshunger ging. Liebeshunger ist das gottgegebene Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden, das jedem Menschen angeboren ist. Und ich hatte gestern auch schon mal diesen Einsatz zitiert, solange wir leben, von Böhm, solange wir leben, hungern wir danach, um unser Selbstwillen geliebt zu werden, allein weil es uns gibt. Ein Mensch, bei dem diese wichtigen emotionalen Bedürfnisse nicht gestillt werden oder wurden, der läuft immer auf der Suche nach Erfüllung wie ein halber Mensch herum. Ständig auf der Suche nach einem anderen Menschen, der vielleicht diese fehlende Hälfte in uns ersetzen kann. Ich möchte uns einen Text aus der Bibel vorlesen, den viele von euch vielleicht schon kennen, wo nochmal echte Liebe beschrieben wird. Und das möchte ich uns gerne vorlesen aus 1. Korinther 13, 4 bis 7. Dass wir dem nochmal ein bisschen näher kommen, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, wie er sich das eigentlich wünscht, was Liebe eigentlich wirklich bedeutet. Da heißt es, Liebe ist geduldig und ist freundlich. Kann man das lesen, wenn ich jetzt davor stehe, oder geht das? Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Soweit mal. Das sind doch fantastische Worte, oder? Da geht einem doch das Herz auf. Ja, sie verhält sich nicht taktlos. Also, ich weiß nicht, ob ich generell für Männer sprechen kann, aber ich kenne das selber so von mir auch. Du kennst das vielleicht auch selber als Mann. Manchmal fehlt uns wirklich das taktvolle Gefühl. Und wir behandeln Frauen manchmal oder unsere eigene Frau manchmal nicht besonders taktvoll. Ja, da rutscht schon mal das ein oder andere Wort raus. Geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf. Ja, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Das sind Worte, so wie wir uns das eigentlich wünschen. Liebe, die gewinnend ist, die den anderen im Blick hat, die andere Person, die der anderen Person Gutes möchte, die für die andere Person das Beste im Sinn hat und wo es nicht in erster Linie um mich geht, sondern um die andere Person. Eigentlich wünschen wir uns das. Wir sehen uns danach. Das Problem ist nur, aus uns selbst heraus haben wir nicht besonders viel Liebe von dem, was wir hier lesen. Da ist nicht viel, besonders viel Liebe oder viel Geduld oder viel Freundlichkeit da. Das ist oft sehr, sehr begrenzt. Wir kommen da sehr schnell an unsere Grenzen. Besonders noch, wenn man stressige Tage hat auf der Arbeit, wenn man genervt ist von irgendwelchen Dingen, die nicht funktionieren, dann passiert das noch viel, viel schneller. Und das sagt die Bibel, dass das aus uns selbst heraus nicht kommt. Ganz im Gegenteil. Sie beschreibt häufig, was alles Furchtbares aus unserem Herzen herauskommt. Und es hat oft nichts damit zu tun. Sondern es hat zum Beispiel mit Neid, mit Unzucht, damit ist übrigens jegliche sexuelle Ausschweifung außerhalb der Ehe gemeint, also vor der Ehe, nach der Ehe, neben der Ehe, wie auch immer. Neid, Unzucht, Trunk und Fresssucht, Feindschaft, Streit und so weiter. Alles Dinge, die uns eigentlich kaputt machen, die uns zerstören, wo wir darunter leiden, die uns nicht gut tun und den Menschen um uns herum nicht. Aber in der Bibel, dem Wort Gottes, finden wir auch ganz interessante Hinweise auf die Liebe und woher sie kommt. Und da möchte ich mit euch einen Text anschauen in 1. Johannes 4. Wo das sehr gut beschrieben wird, woher die Liebe kommt. Ich stelle mich vielleicht doch mal besser hier, dann kann man es noch besser lesen. 1. Johannes 4, 7 bis 10. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. 4 Punkte stellen wir in diesem Text ganz schnell fest. Die möchte ich euch gerne zeigen. Der erste Punkt ist, die Liebe kommt von Gott. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Gott ist derjenige, der sich Liebe ausgedacht hat. Die Liebe kommt von Gott. Und das heißt, Gott selbst ist Liebe. Er ist nicht nur der Schöpfer der Liebe, er ist selber Liebe. Und das zeigt er daran, dass wenn wir schon anfangen, die Bibel zu lesen, dass er immer wieder versucht, zu uns Menschen Kontakt aufzubauen. Dass er immer wieder Einladungen aussprechen lässt, durch irgendwelche Menschen, damals auch im Alten Testament, durch Propheten, die Zeichen der Zeit deuten konnten und die gesagt haben, die den Menschen gesagt haben, was Gott von ihnen möchte. Dass er möchte, dass er nicht möchte, dass sie so weiterleben wie bisher und sich selber kaputt machen, sondern dass sie endlich anfangen, sich über ihn Gedanken zu machen. Deswegen ist die Bibel eigentlich ein großer, dicker Liebesbrief von Gott an uns Menschen, wo er uns viele Regeln auch gibt, damit unser Leben gelingt. Aber was wir merken, ist, dass wir es ja gar nicht schaffen, diese Regeln einzuhalten. Und deswegen hat Gott gesagt, ich sende Jesus Christus auf diese Erde. Ich komme selbst durch diesen Jesus, durch diesen Messias auf diese Erde, um das Grundproblem zwischen mir und euch ein für alle Mal zu beheben und zu klären. Aber immer wieder hat Gott durch Menschen in die Welt hineinrufen lassen und ganze Völker aufrufen lassen, kommt, kehrt um. Macht euch doch nicht weiter kaputt. Gott ist Liebe. Und er möchte nicht, dass wir kaputt gehen, dass wir verloren gehen, dass wir uns fertig machen. Gott ist auch ein sehr humorvoller Gott, auch ein sehr sympathischer Gott, der, glaube ich, auch viel lacht. Aber ich glaube, er weint auch viel über die Situation, die im Moment überall passieren, weltweit. Es gab noch nie auf der Welt mehr Leid als im Moment. Und ich glaube nicht, dass das Gott unberührt lässt. Ich glaube, dass er mitleidet, auch wenn wir das vielleicht erstmal nicht wahrnehmen oder nicht sehen. Aber Gott ist Liebe. Und der dritte Punkt ist, Gottes Liebe wurde dadurch offensichtlich, dass Gott seinen Sohn sandte, damit wir ewiges Leben haben. Er hat gesagt, ihr schafft es nicht, zu mir zu kommen. Ich bin heilig. Und deswegen komme ich zu euch. Ich überbrücke diese Brücke zu euch. Ich bin bereit, für euch zu sterben. Am Kreuz. Als Sündloser, als Schuldloser, damit du leben kannst. Und Gottes Liebe wurde ebenfalls dadurch offensichtlich, indem Jesus für unsere Schuld auf sich nahm und dafür starb. Also nicht nur, dass Jesus Christus kam, sondern dass er am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Und ohne diese göttliche Liebe sind wir nur halbe Menschen. Aber wir haben Gott aus unserem Leben ein Stück weit verbannt. Wenn wir noch glauben irgendwie, dann ist das oft traditionell. Ja, dann geht man einfach mit, weil alle machen das. Und Weihnachten ist der Zeitpunkt, wo die Kirchen voll sind in Deutschland. Fast alle. Egal welche Kirchen. Weil irgendwie spürt man doch, da gibt's doch vielleicht jemand. Vielleicht ist es auch einfach nur Tradition. Aber irgendwie spürt man schon, mit diesem Gott will ich vielleicht doch Kontakt haben. Aber irgendwo zeigen wir mit unserem Leben und mit unseren Prioritäten, die wir in unserem Alltag setzen, dass wir eigentlich Gott nicht wollen in unserem Alltag. Dass wir eigentlich nicht wollen, dass jemand in unser Leben hinein eingreifen darf. Dass jemand über uns bestimmen darf. Dass jemand uns etwas sagen kann, was wir tun sollen oder nicht tun sollen. Das ist so wie bei Radiowellen. Gott ist eigentlich der Sender und wir sind die Empfänger. Aber die Bibel sagt uns, dass der Empfänger bei uns kaputt ist. Dass wir diese Radiowellen Gottes, ja, das, was Gott uns immer wieder sagt, dass wir das nicht wahrnehmen können. Wir haben einen Geist, aber dieser Geist in uns ist tot. Der ist tot für Gott grundsätzlich. Weil wir nicht mit Gott in dieser Beziehung leben, in dieser Liebesbeziehung. Das ist das Dilemma. Unser Empfänger ist kaputt, er ist tot. Und niemand kann Gott als Strahlung oder wie auch immer messen. Man muss ihn erleben. Man muss ihn erfahren. Und dazu ist es wichtig, dass man sich auf ihn einlässt, dass man sagt, ich probiere das mit dir aus. Du musst wiedergeboren werden. Das heißt, dein Geist muss erneuert werden. Dein Geist ist grundsätzlich tot für Gott. Du hast damit nichts zu tun. Du kannst ihn nicht wahrnehmen. Vieles verstehst du nicht. Aber dein Geist, der muss von neuem geboren werden. Du musst von neuem geboren werden. Der muss wieder lebendig werden. Und das passiert dann, wenn wir Gottes Geist bekommen. Wenn wir uns für Jesus Christus öffnen. und ihm unser Leben anvertrauen. Dazu ist aber die Einsicht nötig, dass ich sage, ich brauche dich. Und das fällt uns Deutschen nicht einfach, weil wir ein stolzes Volk sind. Zu sagen, ich brauche dich, Gott. Jesus, ich habe dich nötig. Ich komme ohne dich nicht klar. Und manchmal wird das ja uns Christen auch zum Vorwurf gemacht. Ihr seid so schwache Menschen. Ihr kommt alleine nicht klar. Ihr braucht Jesus. Ja, stimmt. Aber wer verstanden hat, wer Jesus ist und wie sehr Gott uns liebt, der möchte gerne bei Gott schwach sein. Und der möchte sich gerne in seine Hand fallen lassen. Und dann höre ich immer wieder, nee, ich glaube an gar nichts. Ich glaube an mich selber. Da sage ich aber, bravo. Hast du dich selber so noch nie so enttäuscht? Kannst du dich immer gut leiden? Hast du alle deine Versprechen gehalten, die du dir selber und anderen gemacht hast? Also ich weiß, dass ich öfters auch von mir selber enttäuscht sein kann. Gott liebt uns. Aber wichtig ist, dass die Einsicht da ist, dass ich sage, ich brauche dich, Gott. Jesus, ich brauche dich. So wie Petrus zu Jesus sagte, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Ich bin ein sündiger Mensch. Und das hat Petrus gesagt, nachdem er das Wunder erlebt hat, dass Jesus ganz viele Fische geschenkt hat. Ja. Nachdem sie angeln waren die ganze Nacht und keinen Fisch gefangen haben. Und dann sagt Jesus zu ihm nochmal, jetzt fahr noch mal raus. Und dann fangen sie so viele Fische und dann begegnet er Jesus und sagt, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. In mir ist deine göttliche Liebe nicht. Und deswegen, sag ich mal, fällt es uns auch so schwer, uns selber anzunehmen oder uns selber so zu lieben, geschweige denn unseren Partner zu lieben, wie wir das eigentlich sollten. Das ist eigentlich fast nicht möglich, aus eigener menschlicher Kraft. Aber was schön ist, dass Gott möchte, dass wir heil werden. Das Verrückte ist ja, wir suchen immer wieder nach dem Traumpartner. Hast du eigentlich schon mal daran gedacht, selber vielleicht erstmal zum Traumpartner zu werden? Und nicht dauernd irgendwas von jemand anders zu erwarten, sondern selber erstmal an dir zu arbeiten, dass du ein Traumpartner wirst. Ich glaube, dass wir bei Gott heil werden dürfen, dass wir bei Gott an uns arbeiten dürfen. Und es sind ein paar Schritte dafür nötig, damit ich den Traum von der echten Liebe träumen kann, den wir alle irgendwo haben. Damit ich diesen Traum träumen kann, muss ich erst selber heil werden. Muss ich erst selber heil werden in meinem Herzen. Und das fängt damit an, dass ich erstmal erkennen muss, dass ich die Liebe bisher falsch verstanden und gelebt habe. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Ich muss erkennen, dass ich die Liebe bisher falsch verstanden und gelebt habe. Und dass das, was mir um uns herum immer wieder suggestiert wird, dass es einfach nicht wahr ist, dass es wirklich nicht glücklich macht. Wenn ich dauernd nur um mich selber mich kreise, um meine Bedürfnisse, um meine Wünsche, dann ist das eine super Sache, um unglücklich zu werden, um ein unglückliches Leben zu führen. Also das Erste, ich muss erkennen, dass ich die Liebe bisher falsch verstanden und gelebt habe. Zweitens, ich darf verstehen, dass Gott einen Liebeshunger in mich hineingelegt hat, den nur er stillen kann, den auch kein Mensch stillen kann. Und drittens, ich darf durch Jesus Christus heil werden und ein ganzer Mensch werden und darf die Sünde und Schuld, die mich von Gottes Liebe trennt, bei Jesus ein für alle Mal abgeben. Also zuerst ist es wichtig zu erkennen, ich habe das vielleicht bis jetzt falsch verstanden. mit diesem Prinzip der Liebe. Zweitens, ich darf verstehen, dass Gott einen Liebeshunger in mich hineingelegt hat, den nur er am Ende wirklich stillen kann, den nur er ausfüllen kann. Drittens, ich darf durch Jesus Christus heil werden, ein ganzer Mensch werden und darf die Sünde und Schuld, die mich von Gottes Liebe trennt, bei Jesus ein für alle Mal abgeben. Und dann darf ich selber erst heil werden, an mir arbeiten. Auch seelsorgerlich. Und ich bewundere Menschen, die nicht so bleiben wollen, wie sie sind. Die bereit sind, an sich zu arbeiten. Das ist mühevoll. Kostet Arbeit. Und Kraft. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, nochmal in Wunden hineinzugreifen oder seelsorgerlich an Dingen zu arbeiten, die dich kaputt machen oder die gewisse Verhaltensweisen in deinem Leben nach vorne gebracht haben. Und das kostet Mühe und Kraft. Und wenn du schon in einer Beziehung stehst, dann lohnt es sich trotzdem, an verschiedenen Punkten bei sich selber zu arbeiten. Aber das Entscheidende ist erstmal, dass ich verstehe, ich brauche Jesus Christus. Und dass ich bei ihm wirklich meine Schuld, meine Last abgeben darf. Und dann darf ich selber erst heil werden, an mir arbeiten, auch seelsorgerlich. Und dann darf ich mich endlich auf den Weg machen und eine Liebessexualität kennenlernen, wie sich Gott das gedacht hat. Und ich darf anfangen, dieses neue Leben, diese neue Sexualität einzuüben. Dass das nicht alles immer so perfekt klappt, ist doch klar, oder? Dass es ein Prozess ist. Dass es schwierig ist, wenn man dauernd von dieser Ego-Sexualität umgeben wird. Sich davon zu lösen, ist so natürlich schwierig für uns alle. Aber wichtig ist erstmal, dass es einem bewusst ist. Und dass man sich dann auf den Weg macht. Und dann zu einer Liebessexualität kommt, so wie sich es Gott vorgestellt hat. Eine Liebe dürfen wir dann lernen, wo es um den anderen in erster Linie geht und nicht um uns. Weg von Ego-Sex hin zur Liebessexualität, wo es darum geht, den anderen glücklich zu machen, den anderen zu befriedigen, den anderen glücklich zu machen, den anderen zu beschenken, das Beste für den anderen zu suchen, das ist eigentlich Liebe. Dass ich mir wünsche, dass es meinem Partner wirklich gut geht. Liebe ist nicht gleichzusetzen, einfach nur mit Begierde, mit Romantik oder Sexualität, einfach nur mit Schmetterlingen im Bauch oder 220 Volt. Liebe ist andauernd und bedingungslos. Andauernd und bedingungslos. Die göttliche Liebe ist bedingungslose Liebe der ganzen Person. Gott sagt, ich liebe dich trotzdem, obwohl du so und so bist, obwohl du die und die Macke hast und trotzdem liebe ich dich. Wir machen unsere Liebe oft erst davon abhängig, wie der andere zu sein hat. Ja, wenn du so und so bist, dann liebe ich dich oder dann bekommst du Zuneigung von mir. Jesus sagte, keiner hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gebe für seine Freunde. Und das hat Gott selber, das hat Jesus Christus getan. Er hat sein Leben für uns am Kreuz gegeben. Und da wurde nochmal, das ist keine sexuelle Liebe, das ist klar, aber da wurde nochmal die Liebe in der ganzen Bandbreite, wurde für uns dort deutlich, was das wirklich bedeutet, dass es praktisch wird. Eine Liebe, die nur theoretisch ist, die bringt uns allen gar nichts. Die hat auch keine Auswirkungen auf unser Leben. Und die Folgen, ich habe euch das nochmal, das oberste Ziel, das Glück des anderen. Die Folgen sind eine große Zunahme an Qualität in der Beziehung auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen. Auch auf der sexuellen Ebene. Aber nicht nur auf allen Ebenen, wie man miteinander umgeht und so weiter. Der ganze Mensch wird gemeint, gesehen und wahrgenommen und nicht nur seine Sexualität. Und man hat eine reale Chance, als Familie glücklich zu werden. Eine reale Chance, weil man sich nicht nur um sich selber dreht, um seine eigenen Bedürfnisse, sondern weil der andere dass du in den Mittelpunkt kommst. Und heute darfst du beginnen, Gottes Liebe anzunehmen. Und heute darf sich dein Verhältnis zu deinem Partner, deiner Familie verändern. Vielleicht ist es heute einfach erstmal dran, dass man sich entscheidet und sagt, ich möchte nicht so weiterleben, wie ich es bis jetzt getan habe. Ich wünsche mir eigentlich eine glückliche Beziehung, eine glückliche Ehe. Und ich möchte bereit sein, selber daran zu arbeiten. Aber um wirklich gut daran arbeiten zu können und um wirklich immer wieder sich auch vergeben zu können, ist es wichtig, den kennenzulernen, der uns alles vergeben hat und zu dem wir jederzeit kommen können, Gott selber. Heute darfst du heil werden, heute darfst du einen ersten Schritt in diese Richtung gehen. Das ist eine große Chance. Die Frage ist nur noch, ob du das tun möchtest. Ob du bereit bist, einen ersten Schritt in diese Richtung zu gehen. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man Gott persönlich kennenlernt, dass man mit ihm eine Beziehung eingeht. Und das Nächste ist, dass man dann sagt, Jesus, ich möchte heil werden, ich möchte das wieder erleben, ich möchte eine neue Beziehung erleben. Und ich möchte, dass du uns hilfst in unserer Ehe, in unserer verfahrenen Situation. Dass du klare Verhältnisse schenkst. Wie viele Frauen würden sich wünschen, nicht mehr in irgendwelchen komischen Situationen zu leben, sondern dass der Mann sich endlich mal entscheidet für die Frau und sagt, mit dir will ich alt werden. Und ich möchte euch einladen, ich möchte dich einladen. Wir werden jetzt ein Lied hören. Und während dieses Liedes können wir nochmal darüber nachdenken, was wir jetzt gehört haben. Und du hast die Möglichkeit, einfach dich nach Gott auszustrecken. Und ich werde später eine Einladung formulieren. Ich möchte für euch alle beten hier, für alle, die jetzt hier sind. Und ich möchte einladen dazu, ja, das allererste Mal ein Gebet zu sprechen, wo du Jesus Christus in dein Leben hinein einlädst, wo du sagst, ich möchte ab jetzt mit dir leben, ich möchte dich kennenlernen. Und ich möchte frei werden von Schuld und Versagen. Ich wünsche mir eigentlich ein neues Leben. Und Gott, das möchte ich mit dir starten. Ich möchte mit dir ein neues Leben starten. Ich brauche dich. Und dazu lade ich gleich ganz herzlich ein. Aber zuerst hören wir ein ruhiges Lied und haben einfach Zeit, darüber nachzudenken. Frag dich, vielleicht gibt es eine Sache, die dir besonders wichtig jetzt geworden ist oder die du dir anders in deinem Leben wünschst. Gott ist ein Gott, der handelt, der lebendig ist, der es auch schenkt, dass sich Situationen verändern können, dass sich auch Denkstrukturen und Denkmuster verändern können. Und das darf erstmal bei uns anfangen.